Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, dass ich hier bin. Danke für die Einladung. Ich fühle mich wie zu Hause. Danke für die freundliche Begrüßung heute Morgen und die Aufnahme. Ja, und da will ich gleich mal loslegen mit dem Predigtdienst, den ich gerne übernommen habe. Als Predigttext gibt es heute einen Text aus dem Alten Testament. Ist das stimmlich so okay? Erstes Buch der Könige, Kapitel 3, ich sag mal 5 bis 15, nicht ganz genau angesagt. König Salomo, Beginn seiner Wirksamkeit. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts, und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach: Du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir, und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, also ihn, Salomo, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters Davids Statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm: Weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten. Siehe, so tue ich nach deinen Worten, siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben. Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Und er kam nach Jerusalem und trat vor die Lade des Bundes des Herrn und opferte Brandopfer und Dankopfer und machte ein großes Festmahl für alle seine Großen. Der Herr segne dieses Wort an uns allen. Liebe Schwestern und Brüder, unser heutiger Predigttext führt uns in die innersten Zirkel weltlicher Macht. Wir dürfen einem der Mächtigen über die Schulter schauen. Der König Salomo. Shalom steckt in diesem Namen. Frieden, Salomo, der Friedliche, König von Israel und Juda, Nord- und Südreich. Er hatte das Reich von seinem Vater David ererbt. David hatte es schon groß und mächtig gemacht. Und es war dem Salomo gegeben, dieses Großreich zu wirtschaftlicher und kultureller Blüte zu führen. Unter ihm wird ja dann der Tempel in Jerusalem gebaut, im Laufe der Jahrhunderte zweimal zerstört, einmal von den Babyloniern, dann später von den Römern. Und wenn wir heute in Jerusalem sind, dann finden wir ja dort die Klagemauer aus dieser Zeit, aus der Zeit des salomonischen Tempels. Kurzum, Salomo gilt als Idealbild des weisen und mächtigen Herrschers. Nun sehen wir hier einen König beim Gebet. Nicht öffentlich, sondern ganz privat. In diesem Fall ist es ein Traum und dessen Folgen. Liebe Gemeinde, eigentlich wissen wir ja sehr wenig über das Gebetsleben derer da oben. Die mediale Aufmerksamkeit richtet sich ja ansonsten mehr auf den morgendlichen Jogginglauf. Frau Ministerin oder Herr Minister, die sich fit halten. Und ansonsten gilt doch, wehe, wir ertappen euch bei einem Fehler. Gnadenlos sind die Kameras auf euer Mienenspiel gerichtet. Hat da jemand mit dem Mundwinkel gezuckt? Oder mit dem Auge? Aufnahmegeräte verfolgen jede kleine sprachliche Nachlässigkeit. Insofern gehört das hier gezeichnete Bild noch in die, ich sag mal, gute alte Zeit mit dem weisen, gottesfürchtigen Herrscher oben und dem ebenfalls gottesfürchtigen und gehorsamen Volk unten. Na, natürlich waren die Zeiten turbulent wie eh und je. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, ein Blick in die israelische Geschichte lehrt uns ja, dass im vorderen oder mittleren Orient, will ich lieber sagen, damals genau schon so viel los war wie heute immer noch. Krieg und Unfrieden. Die Babylonier, ich würde mal sagen, irgendwie Vorgänger des heutigen Irak, verfolgen eine intolerante Religionspolitik, zerstören die Tempel und Heiligtümer der von ihnen unterworfenen Völker, sodass das Nordreich Israel ja dann zunächst zerstört wird. Alles konzentriert sich auf den Süden, wo dann später das waren die Assyrer, Nordreich, kommen selbst durcheinander. Vorgänger des heutigen Syriens, Assyrer, haben das Nordreich zerstört, 720 ungefähr so, und das Südreich dann Tempelzerstörung durch die Babylonier, Vorgänger des heutigen Iraks in dem Sinne. Später dann kann man sagen, tolerante Religionspolitik des Kyros, persischer König, Vorgänger vom heutigen Iran, so ungefähr, nicht? Der sie dann wieder zurücklässt und so weiter. Ich will mich da jetzt nicht verzetteln. Ich will das Ganze nicht zur Karikatur verzeichnen, aber, liebe Schwestern und Brüder, wir müssen doch auch einräumen, dass unsere europäischen Nachbarn mit ihren konstitutionellen Monarchien gar nicht so schlecht dran sind, oder? Eine Monarchin oder ein Monarch ist eine Identifikationsfigur, die für den Zusammenhalt im Lande sehr positiv sein kann. Der heutige Predigttext eröffnet mehrere Wege der Auslegung. Wir müssen uns entscheiden. Ich habe mich entschieden, zum einen von Salomo beten lernen und zum anderen dankbar sein für gutes Regieren und beten für die da oben. Von Salomo beten lernen. Als Gott dem Salomo begegnet und ihn im Traum fragt, was er erbitte, da sagt er ja eben nicht Geld und Reichtum, Macht und Ruhm, vielmehr bittet er um ein hörendes Herz, dass das Ohr hier ist, nicht irgendwie so. Ein wunderschönes Bild, ein Herz, das offen ist für Gott und die Mitmenschen. Kultur, Natur heute, ganz wichtig. Und das beste Beispiel für ein hörendes Herz ist eben das Gebet. Herr, schenke mir ein Wort für mein Herz und schenke mir ein Herz für mein Wort. Und Gott schenkt es ihm, ein weises und verständiges Herz. Und das möge er auch uns schenken, immer wieder von Neuem. Wollen wir darum bitten. Das Gebet ist ja nicht, wie Außenstehende oft meinen, ein Selbstgespräch. Wer vor einer wichtigen Entscheidung steht und mit sich selber spricht, der wägt Argumente ab, pro und contra. Ein Selbstgespräch vollzieht sich normalerweise nur im Kopf. Das Gebet reicht doch viel tiefer. Es geht zu Herzen. Das Gebet berührt meinen innersten Kern, mein Ich, meine Seele. Kleiner Schlenker, im Hebräischen heißt Ich, das Wort gibt es so nicht. Gibt es ja, Ani, ja, aber es eigentlich in den normalen Texten heißt es meine Seele, Nafshi. Meine Seele ist ich. Die ganze Person als solche. Beterinnen und Beter versenken sich, gehen auf Empfang und hören. Natürlich tragen wir Gott Anliegen vor. Wir danken und loben. Manchmal wissen wir vielleicht auch gar nichts zu sagen. Auch das ist Gebet. Manchmal schweigen wir, um hinzuhören. Das Gebet hat seinen Platz im Gottesdienst oder auch privat, wie es sprichwörtlich heißt, im stillen Kämmerlein. Wir sollten darüber nicht vergessen, dass Gebete auch ohne Worte auskommen können, wie man in den Schweigezeiten, in den Kommunitäten und den Klöstern sehen kann. Wir erwarten, ja, wir hoffen, dass unser Gebet etwas bewirkt. Was es bewirkt, müssen wir nicht sehen können. Das muss Gott uns nicht zeigen. Aber dass es was bewirkt, hat er uns zugesagt. Dazu gehört natürlich auch Abwarten, dass wir unser Anliegen auf den Herrn werfen. Man kann das lernen, man kann da immer mehr hineinwachsen. Dass ich Jesus alles sagen kann, auch das, was ich Menschen nur ungern anvertrauen würde. Und wie wir es eben gesungen haben, ich wiederhole es hier nochmal, der Liederdichter Gerhard Terstegen beschreibt das so, du durchdringest alles, lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen, und dich wirken lassen. Und damit sind wir bei dem zweiten dankbar sein für gutes Regieren oder auch, dass wir beten für die da oben. Dem Salomo wird ein Herz geschenkt, das weise und verständig ist. Macht und Reichtum legt Gott ihm obendrauf, quasi als Belohnung, weil er nicht so gierig nach der Macht griff. Seine Pflicht, als König seinem Land zu dienen, stand ihm über alles. Solche Regierenden und Amtsträger wünscht man sich doch. Denn Verantwortung übernehmen heißt nicht nur Versprechungen geben, sondern auch Verpflichtungen einhalten. Übrigens erinnert mich diese Bescheidenheit des Salomo an ein anderes Beispiel aus der Antike, ziemlich bekannt, der Philosoph Diogenes von Sinope, oft dargestellt als Diogenes in der Tonne. Von ihm stammt der Satz: Ich gehe über den Marktplatz und freue mich an all den Dingen, die ich nicht brauche. Das ist gut. Ich finde, das ist richtig eine zeitgemäße Interpretation von Askese. Ich brauche das nicht. Ich habe es gesehen, es freut mich. Und es wird von ihm noch berichtet, wie der makedonische König Alexander der Große zu ihm kam. Er hatte von seiner Weisheit und Bescheidenheit gehört. Gibt es auch diese schöne Karikatur. Diogenes in der Tonne und guckt dann da hoch. Und Alexander der Große steht vor ihm und fragt ihn: Ja, du hast einen Wunsch frei. Kannst dir wünschen, was du willst. Erfülle ich dir alles. Und da sagt der Philosoph in der Tonne zu ihm: Geh mir bitte aus der Sonne. Nee. Alexander soll davon sehr beeindruckt gewesen sein und ich bin sicher, auch der König Salomo hätte hieran seine wahre Freude gehabt. Dankbar sein für gerechtes Regieren, Salomo, ich will das nochmal ein bisschen zusammenfassen, als Beispiel für gelungene Herrschaftsausübung. Bei Salomo beinhaltet das auch weise und gerechte Rechtsprechung, ethische Urteilsfähigkeit, könnte man sagen. Denn das sprichwörtliche salomonische Urteil fügt sich textmäßig direkt an diesen Text hier an. Danach kommt das. Ich habe das aber nochmal nachgeguckt. Von Bertolt Brecht, der kaukasische Kreidekreis, das soll dann angeblich nicht aus der Bibel stammen, obwohl Brecht seine Bibel gut kannte. Das soll chinesischen Ursprung haben. Aber zurück zu dem Beispiel: Zwei Frauen kommen zu Salomo und streiten sich um ein Kind, ein kleines Kind. Eine ist die wahre Mutter und die andere hat das Kind weggenommen. Und Salomo soll nun entscheiden, wer die richtige Mutter ist. Nicht? Und dann kommt das ja, es ist ein ziemlich hartes Beispiel, was er dann da vorgeführt hat. Und am Ende hat er die wahre Mutter natürlich herausgefunden und spricht ihr das Kind zu. Heute haben wir die Gewaltenteilung, nicht? Ein König kann nicht gleichzeitig Recht sprechen. Gewaltenteilung, Gesetzgebung, Ausführung, Rechtsprechung. Aber die Maßstäbe, die hier gesetzt sind, ein weises und verständiges Herz, das sich vor Gott rechtfertigen muss, das sind dieselben. Es geht um Gerechtigkeit. Es geht um Fürsorge und Schutz. Es geht um Zugewandtheit der Regierenden zu den Menschen. Es geht um Nähe zur Bevölkerung. Und darum ist es für alle, die oben sind, wichtig zu wissen. Es ist noch ein Höherer über mir. Ich nehme ein Beispiel. Es geht da zum Beispiel, ist auch durch die Presse gelaufen, weil die Politik sich dann wieder darum gestritten hatte. Es geht um die Inschrift an der Kuppel, an dem wiederaufgebauten Berliner Stadtschloss, Berlin-Mitte, gegenüber vom Dom, dem jetzigen Humboldt-Forum. Es geht da um die Kuppelinschrift. Darunter befand sich früher eine Kapelle, die der Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. Hatte bauen lassen. Und das Schriftband an dieser Kuppel oben herum setzt sich übrigens aus zwei verschiedenen Bibelstellen zusammen, aus der Apostelgeschichte und dem Philipperbrief. Und dieser Text lautet: Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn im Sinne von als in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Im Bibeltext ursprünglich war das eine Anweisung an die ersten Christen, sich nicht vor weltlichen Götzen zu beugen. Götzenzeit. Haben wir heute auch Götzen genug. Sondern allein vor Gott. Und der preußische König wandelte den Text ab, um die Bevölkerung wissen zu lassen, auch er als König beuge seine Knie nur vor Gott. Allerdings auch nicht vor seinem Volk. Denn wir schreiben die Jahre 1840 bis 61. Demokratie ist noch nicht. Liebe Schwestern und Brüder, Regierungsformen, sei es Monarchie, Demokratie, die sind nun mal Menschenwerk. Insofern sind wir Christen Bürger, Bürgerinnen zweier Welten. Für uns gilt das Wort Jesu: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Politische Meinungen werden heute auf unterschiedliche Weise und auch kontrovers vor allen Dingen ins Parlament getragen. Und so einig wir uns im Glauben sind, so unterschiedlich denken wir wahrscheinlich oft in politischer Hinsicht. Das ist nun mal so. Keine Richtung kann für sich in Anspruch nehmen, die absolute Wahrheit zu haben. In einem Rechtsstaat, ich komme zum Schluss, wie dem unseren, wird Gewalt immer nur auf Zeit verliehen. Das soll der Kontrolle dienen und dem Missbrauch wehren, aber es macht das Regieren bestimmt nicht leichter. Unter enormem Zeitdruck muss heute vieles umgesetzt werden. Und nun bin ich den Sack zu und sage, umso mehr brauchen unsere Regierenden unser Gebet, das je eigene, aber auch unsere Fürbitte. Wir können das. Und wir wollen nicht nachlassen, von der Macht des Gebetes überzeugt zu sein. Amen.